Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Jonas Reza am Mikrofon. Schönen guten Abend. Ob Deutschland, England oder Frankreich, in 3 der 5 europäischen Top-Ligen stehen die Fußballmeister schon fest. Spanien könnte heute Abend folgen, denn bei einem Heimsieg gegen den FC Villarreal könnte auch Real Madrid die Meisterschaft schon festmachen. Einen Spieltag vor Schluss. Wir schalten gleich nach Madrid, wo das Spiel noch läuft. Zu unserem ersten Thema: Vor Corona schien der Profifußball nur so mit Geld um sich zu werfen. Ablösesummen, Gehälter und Beraterhonorare ließen einen schier schwindlig werden. Die Corona-Pandemie hat dieses Karussell nun aber etwas gebremst. Manch ein Verein ist auf externe finanzielle Hilfe angewiesen. Auf einen reichen Ölscheich zum Beispiel oder, wie mancher Bundesligist, auf staatliche Unterstützung. Martin Thiel über das Beispiel VfB Stuttgart.
Der VfB Stuttgart ist keine Ausnahme. Wie andere Wirtschaftsunternehmen auch, ist die VfB AG in der Phase des Lockdowns in finanzielle Schwierigkeiten geraten und darf einen KfW-Kredit beantragen. So Wolfram Schweikert, Pressesprecher der Kreditanstalt für Wiederaufbau.
Wenn ein Sportverein sich unternehmerisch betätigt, in Form einer GmbH oder welche Form auch immer, dann ist er grundsätzlich antragsberechtigt.
Und das trifft beim VfB zu, so VfB-Finanzvorstand Stefan Heim. Zitat: Wir haben in der Phase des Lockdowns alle Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Stabilisierung geprüft und unter anderem über unsere Hausbank einen KfW-Kredit beantragt. Durch die Corona-Krise wurde sichtbar, wie anfällig das Geschäft Fußball in einer Krise ist, betonte auch DFB-Präsident Fritz Keller kürzlich im SWR-Sommerinterview.
Die Corona-Krise hat einiges gezeigt, wie schwierig es war für einige Vereine, die keine Rücklagen und sonst irgendwas gehabt haben, die einfach immer auf Pump oder einfach nur von Saison zu Saison leben.
Und dass jetzt Fußballunternehmen Kredite bekommen sollen, für die der Staat bürgt, sprich der Steuerzahler, verstehen die Menschen auf der Straße nicht.
Wenn man überlegt, dass der Gomez 4,5 Millionen Jahresgehalt hatte, dann ist mir klar, dass das Polster sehr dünn ist für die Vereine.
Wenn sie Angst haben, jetzt nicht mehr zu existieren nach der Corona-Zeit, dann haben sie irgendwas falsch gemacht.
Für die Zukunft muss aus Sicht von DFB-Präsident Fritz Keller klar sein, dass Bundesliga-Vereine wie Stuttgart, Bremen oder auch Schalke nicht nach kurzer Zeit in eine finanzielle Schieflage geraten dürfen, die ihre Existenz bedrohen.
Wenn du mehr erwirtschaftest, wenn du mehr sparst, kannst du mehr ausgeben. Aber du kannst nur so viel ausgeben, wie du einnimmst.
Steuern für Millionengehälter, das war der Beitrag von Martin Thiel. Für den gesamten Sport hatte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, mal die Summe von 1 Milliarde in den Raum gestellt, die er braucht, um Corona zu überstehen. Wenn erst mal wieder die untersten Ligen trainieren und dort auch wieder gewetteifert werden darf, dann hat auch hier die Krise schnell ein Ende. Ab September könnte es jetzt schon soweit sein. Darauf hat sich die Sportministerkonferenz jetzt geeinigt. Matthias Friebe mit den Einzelheiten.
Ein Flickenteppich solle es nicht geben. Darüber sind sich die Sportminister der Länder einig. Sie wollen ein einheitliches Datum für einen bundesweiten Wiedereinstieg in den Trainings- und Wettkampfbetrieb. Das Ziel, so heißt es in einer jetzt veröffentlichten Erklärung, sei idealerweise ab September ein geregelter, ländergrenzenübergreifender Sportbetrieb, insbesondere der Ligen, sowie die Wiederaufnahme von regionalen, nationalen und internationalen Wettbewerben, auch mit Blick auf die Olympischen und Paralympischen Spiele. Soweit das Infektionsgeschehen es zulasse, sollen dann auch wieder Zuschauer erlaubt sein. Dieser Beschluss soll als Grundlage für weitere Beratungen zwischen den Ländern, dem Bundesinnenministerium, dem Kanzleramt und dem Deutschen Olympischen Sportbund dienen. In einer ersten Reaktion hat der DOSB diesen bereits als positives Signal gewertet.
Nicht im September, aber dafür auf einen Saisonstart im November mit Zuschauern. Darauf hofft der deutsche Profi-Eishockey. Das dafür vorgestellte Konzept dürfte die Clubs von DEL und Co. aber vor Herausforderungen stellen, berichtet Christoph Nahr.
Ein zünftiger Faustkampf gehört beim Eishockey einfach dazu. Diesen speziellen Fall hat das neue Hygienekonzept des deutschen Eishockeys nicht näher berücksichtigt. Ansonsten haben der Deutsche Eishockeybund und die Profiligen an alles gedacht, um möglichst im Oktober wieder spielen zu können. Mit einem großen Ziel.
Dass wir es schaffen, zurückzukommen aufs Eis. Mit Zuschauern, mit all dem, was Eishockey auszeichnet, mit der Emotion und vor allen Dingen mit der Leidenschaft. Und das geht nur mit den Fans zusammen.
DEB-Präsident Franz Reindl weiß, dass eine Rückkehr zu vollen, brodelnden Hallen illusorisch ist, solange es Abstandsvorgaben gibt. Das Konzept soll Zuschauer ermöglichen, ohne festzulegen, wie viele Fans Einlass finden sollen. Zu unterschiedlich sind die Voraussetzungen an jedem Standort, weiß Sportdirektor Stefan Scheidnagel.
Wir haben natürlich eine heterogene Hallenlandschaft und diese heterogene Landschaft unter einen Hut zu bekommen, das ist natürlich die ganz größte Herausforderung überhaupt. Wir haben Hallen aus den 70er, 80er Jahren, wir haben aber auch neue Multifunktionsarenen und die Kunst wird sein, dass man natürlich vor Ort die Lösungen mit den Behörden findet, um das Bestmögliche für sich als eishockeyspielenden Verein herauszuholen.
Das deutsche Eishockey will flexibel reagieren, je nachdem, wie sich die Pandemie entwickelt. Auf dem Eis sind die Probleme überschaubar. Der schnellste Mannschaftssport der Welt hat laut Präsident Reindl einen entscheidenden Vorteil.
Wir sind ja sozusagen ganzkörpergeschützt. Sogar mit Gesichtsschutz und mit Vollgesichtsschutz, wer will. Und die Kontaktzeiten, die sind intensiv, aber kurz. Da geht es halt mal zur Sache.
Bevor es beim Eishockey wieder zur Sache geht, wartet Arbeit auf die Funktionäre. Details sind zu klären, damit die Politik im Herbst den Saisonstart mit Zuschauern zulässt. Das wäre die beste Lösung, mit Abstand.
Ja, Spiele ohne Zuschauer, das sind die einen Geisterspiele. Andere Geisterspiele sind die, die gar nicht erst stattgefunden haben, auf die aber trotzdem gewettet werden konnte. Also Fake-Spiele. Sportwetten, Manipulation nehmen immer mehr zu. Auch ein Ergebnis der Corona-Krise. Jens Christian Gußmann schaut hinter die Kulissen dieses Milliardenbusiness.
Sportwetten boomen seit Jahren. Der Umsatz liegt weltweit im Billionenbereich. Der Wettmotor läuft mit Vollgas. Die Corona-Krise entzog ihm nun den Treibstoff. Kein Top-Fußball, kein Spitzentennis, kein US-Sport. Die Konsequenz? Plötzlich war auch viertklassiger Fußball in der Ukraine wichtig. Wie zum Beispiel beim FC Berdyansk.
Das waren die einzigen Spiele, die auf dem Wettmarkt angeboten wurden. Aufgrund der Pandemie gab es zum Beispiel keine Premier League, keine Bundesliga, keine Champions League. Jetzt wurden wir von diversen Wettanbietern kontaktiert. Aus Norwegen, Dänemark, Schweden, Australien, USA, Asien. Überall wurde auf diese Spiele gesetzt und so kamen hohe Millionensummen zusammen. Zu 99,9% gab es diese Spiele in der Ukraine überhaupt nicht.
Sagt Francesco Baranko, der Ethikchef des ukrainischen Fußballverbandes bei WDR Sport Insight. Das fehlende Prozent kommt daher, dass es Unternehmen wie BetGenius gibt. Sie liefern den Wettanbietern Daten. Im Fall des FC Berdyansk behauptet BetGenius einen sogenannten Datenscout im Stadion gehabt zu haben.
Sie sagen, dass sie Beweise für die Spiele hätten, aber uns wurden diese nicht übergeben. Stattdessen hat unsere Untersuchung ergeben, dass die Mannschaften nicht gespielt haben. Alle vier Teams haben uns dies schriftlich bestätigt.
Alles Mögliche wurde getan, um die Begegnungen real erscheinen zu lassen. Spielankündigungen bei Facebook, nach Abpfiff ausgefüllte Spielberichtsbögen im Internet und während des vermeintlichen Spiels vom Datenscout die Ermittlung der angeblichen Tore. Die UEFA hatte ihre Mitgliedsverbände schon im März per E-Mail gewarnt.
Die wenigen Spiele, die stattfinden, sind einem höheren Risiko ausgesetzt, zum Ziel von Wettbetrügern zu werden. Wir fordern die Verbände auf, eine entsprechende Risikobewertung durchzuführen.
Doch die nationalen Verbände können die Datenfirmen nur warnen. Schicken die trotzdem ihre Scouts, können Dinge wie in Berdyansk passieren.
Soweit Jens Christian Gußmann und wie angekündigt gehen wir jetzt nach Madrid, wo Real bei einem Heimsieg gegen Villarreal vorzeitig die spanische Meisterschaft klar machen könnte. Oliver Neuroth verfolgt für uns das Spiel. Herr Neuroth, wie sieht's aus? Darf Real endlich mal wieder feiern?
In diesen Sekunden wird gefeiert. Zinedine Zidane, der Trainer, fällt seinen Kollegen in die Arme, die Spieler ebenfalls. Real Madrid feiert die 34. spanische Meisterschaft am vorletzten Spieltag der Liga. Madrid war die stärkere Mannschaft, klar gegen Villarreal. In der 29. Minute ging Madrid in Führung durch ein Tor von Karim Benzema. Das zweite Tor war ein Elfmeter, ebenfalls Benzema verwandelte ihn. Es musste zweimal ausgeführt werden, dieser Elfmeter. Zunächst schoss Ramos, Benzema lief zu früh in den Strafraum, um den Ball zu verwandeln. Also folgte die Wiederholung, aber die saß. Ein paar Minuten vor Schluss dann noch ein Tor von Villarreal. Es wurde kurz nochmal spannend und gerade eben in der 95. Minute ein Tor von Marco Asensio für Real. Aber das zählte nicht, es blieb beim 2:1. Real Madrid ist nach 2 Jahren Pause also wieder spanischer Meister. Groß gefeiert werden soll heute Abend aber nicht, in der Nacht auch nicht. Normalerweise versammeln sich die Fans des Clubs nach einem solchen Sieg am Cibeles-Brunnen im Zentrum von Madrid. Aber der Club hat gesagt, gesagt, bitte nicht feiern wegen der Corona-Pandemie. Also wird es wahrscheinlich eine Fiesta in Casa, eine große Hausparty bei den meisten Fans zu Hause.
Danke, Oliver Neuroth, live aus Madrid. Jetzt ist es offiziell. Real Madrid gewinnt am vorletzten Spieltag der spanischen Liga mit 2:1 gegen Villarreal und wird zum 34. Mal spanischer Meister. Das war Sportaktuell mit Jonas Reese.